Popcorn.
Ja, Astro-Popcorn.
Max, wie erkennt man einen guten Mensch?
Ich weiß nicht, ich habe noch keinen gesehen. Ist lustig, schön, dass du das sagst. Ach, das steht bei mir da ganz, ganz fett gedruckt. Das wollte ich auch dich fragen.
Ja, wir müssen unterstrichen, aber ja.
Ja, gute Menschen gibt es nicht viele in dieser Serie, die wir da schauen. Und diese Serie, die wir da schauen, heißt?
Altes Geld?
Nazi-Geld. Na, es heißt nur altes Geld.
Altes Nazi-Ölgeld. Und die spezifische Episode, von der es geht, sind die Lederhaut. Und das hat ja was mit Handschuhen zu tun, aber da kommen wir vielleicht nur dazu später. Aber so grob gesagt würde ich behaupten, dass es in dieser Episode um Arschlöcher geht.
Und um auf wie viele verschiedene Varianten könnte man eine Leber beschaffen, wenn man eine braucht.
Und wenn man eine Leber aus Afghanistan
dann
will?
Dann muss man auf das Verfallsdatum schauen, weil es könnte sein, dass die schon ein bisschen älter ist.
Die leben da aber auch anders. Also 105 ist bei denen wie 80 bei uns so ungefähr. So
aber der Lebensstandard ist ja nicht zu vergleichen mit bei uns. Also deswegen werden die so viel älter.
Ja, natürlich, natürlich. Weil ein geringerer Lebensstandard längere Lebensdauer.
Bloß hat der Kralitschek gesagt, ich bring dich um, ich mach dir ein Loch in deinen Kopf.
Und der Rauchenstein ist so, ah so, okay. Und dreht sie weg und gibt einfach auf.
Absolut dann. Aber wir beginnen am Anfang. So wie üblich. Wir beginnen mit Chekhovs Schmerzmittel. Also so wie Chekhovs Gun, nur Chekhovs Schmerzmittel, oder?
Und jedes Mal, wenn wir in diesem Frühstückszimmer oder Esszimmer sind, ist die Kamera praktisch einfach auf den Tisch gelegt und so schön symmetrisch eingerahmt, dass mir das jedes Mal auffällt. Es ist in dem Raum, ist es halt so. Es hat nicht damit zu tun, das passt jetzt für die Geschichte oder so. Nein, die Kamera ist in dem Raum, wir haben keinen anderen Platz für die Kamera, wir müssen es auf den Tisch legen. So
ja, ungefähr. Und dann auch immer auf den weitest entfernten Fleck auf dem Tisch, nicht? Damit man möglichst sieht, wie riesig das diese, also Esszimmer, das ist ja schon mehr Esshalle, nicht? In der die da sitzen.
Ja, aber das meiste nimmt der Tisch ein und damit wirkt es doch irgendwie wie einfach ein Zimmer. Aber ich glaube, die ganze Familie würde auf den Tisch passen, also so gesehen ist es angemessen. Okay, ja, wir finden natürlich heraus, das haben wir ja schon gewusst, dass die Liane mit dem Arzt, dessen Namen ich mir nicht merken werde, Schmerzmittelmord geplant hat, obwohl er jetzt irgendwie mit ihr Schluss machen will und sie ihm das nicht erlaubt. Okay, das war ja letzte Episode schon irgendwie klar, dass das jetzt passieren wird mit den Schmerzmitteln. Jetzt wird uns das nur mal gesagt am Anfang dieser Episode. Okay, finde ich jetzt nicht mehr braucht, aber wenn es eine Serie ist, dann kann man natürlich wie so ein Recap, dann kann man es halt nur mal sagen, obwohl die Serie eh ganze Rückblicke hat. Das heißt, eigentlich könnte man sich das sparen. Aber egal. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja nur geglaubt, dass der Zeno ja da mit unter der Decke steckt.
Das ist wahr. Dabei wird der erst in dieser Episode mit einbezogen.
Ja.
In diesen ganzen Scheme, den die Mama da hat.
Ja, während sie mit einer Laterne schmust.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also sie redet zwar schon mit dem Zeno darüber, dass sie ihn erst dort offensichtlich mit irgendwelchen Gefälligkeiten überzeugen muss, aber der sieht sie ja nicht. Also sie kann da Pole Dance machen an der Straßenlaterne, ja, was sie will.
Das ist für sie. Ihr taugt es, damit sie sich gut fühlt, so ungefähr.
Ja, also sie flirtet da in der Episode schon wieder irgendwelche zufällig vorbeilaufenden Partygäste an und macht da suggestive Anmerkungen. Die ist einfach so.
Die ist einfach ein bisschen out there, könnte man auf Neudeutsch sagen.
Vielleicht hat sie einfach festgestellt, dass sie Sex als Waffe verwenden kann.
Ja, ich meine vielleicht das. Ich find die Aussage sehr schön, dass sie glaubt, ich dachte immer, du würdest nach mir sterben. Und dann sagt er, ja, werde ja, ganz selbstsicher. Und es ist irgendwie so, weiß nicht, vielleicht sind wir da zu jung dazu, aber dass man sich im Kopf ausdenkt, wer wird vorher sterben? Wer hat den anderen Lifestyle, wer ist alt, was auch immer. Das fühlt sich so fremd an. Das klingt für mich wie ein Scherz. Aber ich glaube, für die ist das kein Scherz. Die hat das halt einfach geglaubt.
Die hat es tatsächlich geglaubt. Aber dann halt auch nicht, weil sie ja offensichtlich alles dran legt, dass sie ihn vor sich ums Eck bringt, damit sie das ganze Geld kriegt. Also
vielleicht lügt sie.
Org. Nein, die Liane, die lügt doch nie.
Hätte noch nie passiert sein können. Anfangsgeschichte finde ich auch einen okayen Opener für diese Episode. Nimmt mich nicht mit, aber eher so, okay, sie weiß, dass es ein Zeitlimit gibt, also muss sie es halt machen, okay.
Ja, sie überlegt eigentlich nur noch wie und das am Frühstückstisch.
Ja, mit der Magd, also die Magd hört bei allem mit. Also auch wenn es dann nachher mit dem Arzt telefoniert, was mit dem Pferd im Kreis läuft und die Magd ihr das Telefon ans Gesicht und einen Regenschirm über den Kopf hält.
Ja, über das Personal in der Villa wollte ich letzte Episode schon mal reden. Da, wie der Jakob heimkommt, da stehen die ja in der letzten Episode schon so Spalier, nicht? Aber wie viele Bedienstete gibt es da? Also es reicht offensichtlich, dass man Spalier steht, so zu so 5 auf jeder Seite.
So 10 Leute werden es schon sein.
10 Leute werden es schon sein. Und es ist auch, also die werden wirklich wie das Letzte behandelt. Wenn die Liane sagt, so wenn du unseren Bediensteten schon dein Leben erklärst, dann muss es schon wirklich weit sein. Dann sieht man mal, wie weit unten die Kellerratten und dann die Bediensteten, nicht?
Ja, also die Bediensteten sind ja nicht Menschen in dem Sinn. Also man kann denen ja Geheimnisse verraten, man kann denen ja alles sagen, man muss sie nicht wie Menschen behandeln, weil sie sind ja wie, also es ist wie ein Kühlschrank, werden die gesehen. Der einzige Bedienstete, der irgendwie sogar einen Namen hat, ist der Max.
Der Chauffeur, ja?
Genau, von dem wissen wir ja sogar was.
Ja, wir wissen von dem was. Wir wissen von dem, dass er zumindest Zeuge war bei der Fahrerflucht vom Jakob.
Ja, was einem Bediensteten unwahrscheinlich viel Macht gibt, zumindest für diese Serie.
Ja, da kommt dann ein Zitat, das finde ich ganz cool, wo der Jakob sagt, ja, ich dachte, wir wären Freunde, und seine Freundin sagt ihm, ja, das glaubt ihr reichen immer über Bedienstete. Das ist so wie Menschen, die ins Hotel gehen und glauben, wenn die Kellner freundlich sind zu ihnen, dass die sie mögen.
Das heißt, die Bediensteten, die existieren, wir finden sie interessant. Ich habe das Gefühl, wenn die Presse zu denen gehen würde, dann wird das ganze Ding sofort zusammenfallen, aber irgendwie ist das kein Thema, dass die Bediensteten wohl irgendwie das alles wissen. Das wird nicht einmal gefragt.
Ja, dafür ist er zu mächtig, der Rauchenstein. Glaubt er zumindest.
Genau. Viel spannender ist die Bediensteten für den Brunner.
Naja, der ist ja auch Bediensteter, nicht? In gewisser Weise.
Aber anders als die anderen, weil mit dem
redet man. Mit dem redet man, der hat auch einen Vor- und einen Nachnamen. Und ich finde auch, dass der ist bisher der spannendste Charakter in der ganzen Serie.
Ja, wieso?
Also zumindest der mysteriöseste Charakter. Also wir lernen jetzt über den Brunner, dass er anscheinend einen Papa hat, der irgendwie mit dem Rauchensteiner schon was zu tun gehabt hat. Und vielleicht ist das, was der Brunner da beim Rauchensteiner arbeitet, auch nur eine Hintertür, um irgendwie Rache zu nehmen für seinen Papa. Dem Papa hilft es anscheinend nicht mehr, aber vielleicht dem Brunner selber.
Also der Papa ist tot, weil sonst würde es ihm ja vielleicht helfen. Und wenn der Brunner sich selbst als Wolf im Schafskleid bezeichnet, dann stimmt diese Theorie doch, zumindest in seinen Augen.
Auf der anderen Seite sagt er dann wieder zum Max, dem Fahrer, naja, das war schon gut, diese naive Geschichte mit dem Globusverkäufer, weil wenn es irgendwie eine eloquentere Lüge gewesen wäre, dann hätte es ihm wieder nicht geglaubt, aber zu dumm darf es auch nicht sein.
Muss ich das widersprechen?
Ich weiß nicht. Ist das nur die Rechtfertigung von Max, warum er das jetzt offengelegt hat und seiner Frau erzählt hat, damit er dann das Geld, das er verdient hat, auch ausgeben kann? Oder spielt der gegen beide Richtungen und macht seiner Frau vielleicht doch mehr noch vor, als ist die Globus-Geschichte nur die erste Schicht der Lüge, die seine Frau da jetzt irgendwie aufgedeckt hat.
Okay, da ist ja das ganz anders. Ich habe das gesehen, als er ist ehrlich. Er hat sich diese Lüge ausgedacht mit dem Globus, weil es nicht zu elaboriert sein darf. Das war der Grund, warum er sich den Globus ausgedacht hat. Und jetzt ist er ehrlich und erzählt es halt. Er hat seiner Frau gesagt, und er sagt zu Max halt auch, weil damit wir wissen, warum er sich den Globus ausgedacht hat, das ist eigentlich eine dumme Idee. Und das ist jetzt die Ehrlichkeit, die da rauskommt.
Aber das sagt er dann auch irgendwie so, macht das ja nur ein Handwerk, nicht?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das hundertprozentig ehrlich ist.
Okay.
Bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Aber wie viel hat das Essen gekostet?
Viel zu viel. Also warst du schon einmal für mehr wie 100 Euro essen?
Nicht, dass ich selber gezahlt habe, aber ja.
Okay, aber wie viel muss man essen, dass man 1000 Euro Geschäftsessen macht? Also entweder sind es sehr viele Leute.
Ja.
Auf der anderen Seite hat die Barbara die Rechnung in der Hand gehabt und hat vermutet, dass das vom Herwig für eine Frau ein Abendessen war. Also scheint da den Posten noch was drauf gewesen zu sein, dass das Sinn ergibt, dass zwei Leute da miteinander essen waren.
Ja.
Also muss es sehr teuer sein.
Also ich war mal mit 10 Leuten essen und das war auch eine sehr reiche Familie und die haben da locker 1500 blecht und das war ein 4-Gänge-Menü mit Schnaps danach. Also wenn man sich den guten Wein aufmacht oder einen Champagner, dann sind 500 Euro weg.
Für 10 Leute, ja, aber wenn man...
Na, für einen, die Flasche Wein kann die 500 Euro kosten.
Ach so. Naja gut, ist trotzdem ein sehr teures Essen, oder?
Ja, vielleicht in deiner Welt.
Ja, aber in meiner Welt ist schneller mal was teuer. Über den Brunner lernen wir außerdem, dass er einen Vorgänger hat, der mit Glatze jetzt da auftaucht und dem Rauchenstein irgendwie ans Geld will. Also da gibt es noch mehr Menschen, die was gegen den Rauchenstein haben.
Ja, die typische Schalko, mitten in der Episode führen wir einen neuen Charakter ein. Funktioniert für mich irgendwie, weil er in der Episode zwar irgendwie vorkommt, aber nicht, es wird klar gemacht, was er will, Weil wir die Rauchensteine kaputt machen und recht viel mehr braucht man über den noch nicht. Also da werden wir sicher nur rausfinden, wie genau das alles zusammenhängt. Aber für die Einführung dieses Charakters finde ich irgendwie ganz witzig. Dass er der Schwester erklärt, wann es klagen soll und dass er jetzt einfach da ist beim Bürgermeister und da irgendwie bedroht, das ist irgendwie, passt irgendwie in die Geschichte rein.
Was mir gefallen hat, der hat Essen wieder als Respektlosigkeit und Machtdemonstration. Ich erinnere an die erste Episode, da hat es der Chepe gemacht. Jetzt sitzt da dieser Vorgänger von Brunner und futtert dem Bürgermeister seinen Schweinsbraten weg. Ziemlich respektlos, finde ich cool.
Ja, also ich weiß nicht, respektlos ist, glaube ich, ein ganz richtiges Wort, aber ich weiß, was du meinst. Also diese Machtdemonstration finde ich witzig. Ja. Also das lernt man im Theater, wenn man sagt, na gut, man will einen Hochstatus spielen. Also der Charakter, der gerade die Kontrolle über die Szene hat.
Ja.
Dann ist es nicht richtig, laut zu sein und zu schreien, sondern am besten ist, wenn man sich hinsitzt und leise sagt, was zu tun ist. Und das hat dann irgendwie, wenn es gemacht wird vom anderen, viel mehr Einfluss als eine Schreierei.
Ja, das ergibt Sinn.
Und das macht halt dann da irgendwie auch Sinn, wenn man sagt, na gut, und dann lasst man den Charakter, der gerade mächtig ist, lasst man sitzen. Gut, seine Frau sitzt auch, aber die ist da mehr oder weniger einfach nur ein Prop, also ein Ding, das halt da ist, die hat kein Wort zum Reden. Und den, der gerade den Tiefstatus hat, der steht. Und der muss trotzdem dem folgen, der sitzt.
Mhm. Einfach als Machthierarchie, ja.
Genau. Du hast den Chepe erwähnt. Ich finde diesen Fake-Out irgendwie ganz witzig, weil man dann am Anfang sieht, mit dem Telefonat hat er die schwarze Sonnenbrille auf.
Mhm.
Und man so, was, ist er wirklich blind?
Nein. Nein, sie haben ihn probiert zu foltern, sie haben ihm sein Backup weggenommen. Aber wir lernen, es gibt anscheinend in der grünen Parteizentrale noch irgendwie eine andere Festplatte mit Backups.
Ja, aber irgendwie wollen sie ihm nicht helfen.
Nein, sie bleiben lieber doch der Koalition der Treue und...
Ja. Weil er am Kind uns umbringen, aber die Partei ja nicht.
Genau. Ah, er ist jetzt schon auf sich allein gestellt.
Finde ich auch witzig. Also dann ruft der Chepe Brunner an und sagt, ja, ich weiß das über Sie. Sie waren das, die Angela Merkel. Und der Brunner sagt, nein, ich war vieles, aber das nicht. Irgendwie gefällt mir irgendwie.
Ja, ich habe mir nur gedacht, so jetzt der Chepe ist ja dann noch einmal super Bautschert, weil wer wird denn so brühwarm erzählen, zu was für einer Zeitung, dass man denn als Erster geht? Was hat er sich denn gedacht, was passiert?
Ja, und zweitens, dass sie das ausgeht, dass er glaubt, zu der Zeitung gehen zu wollen und das ist natürlich genau die Zeitung, die im Rauchensteiner eh schon gehört. Das weiß zwar keiner, aber dass sie das halt genauso ausgeht.
Das sind schon ein bisschen viel Zufälle.
Ja, finde ich auch. Aber zumindest kommt ein Telefongespräch dabei raus und damit sind wir wieder voll, fühlen uns heimatlich. Solange telefoniert wird, ist alles gut. Was hört man von den Brüdern dieser Zeitung?
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Anspielung auf irgendwelche in der echten Welt existierenden Personen ist.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Wir lernen später, sie daten irgendwie Zwillinge, sie schauen aus wie Zwillinge, sie rauchen recht viel.
Ja, das ist auch im Charakter fast wichtig, weil bei der Party am Ende sagen sie das sogar, ob der Rauchensteiner nicht irgendwas für die Raucher machen kann. Und dann sogar, haha, ich habe gerade einen Scherz gemacht bei der Rauchensteiner und Rauchen.
Ja.
Das kommt sogar explizit vor.
Also ich weiß nicht, mir kommt vor, dass es mehr Klamauk, es sei denn, ich bin da ungebildet und weiß nicht, auf wen das tatsächlich eine Anspielung ist.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir einfach gedacht, na gut, wenn es irgendeine Tratschzeitung ist, die halt irgendwas druckt, ja, keine Ahnung.
Aber das scheint ja das Kronenpendant zu sein oder so, oder?
Ja, so hätte ich mir jetzt auch gedacht, aber wo die Zwillinge herkommen, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es mir sehr gut gefallen hat, weil dieses Telefonat, wo der Chepe mit Brunner telefoniert und dann sagt, ja, nein, er geht zu den Brüdern und dann bricht das Telefonat komplett ab und wir schneiden anstatt zurück zum Chepe, schneiden wir zu den Brüdern.
Und der Brunner, der schon direkt bei den Brüdern sitzt, ja?
Genau, also von diesem Telefonat im Gespräch des Telefonats geht es direkt über in die Szene, wo sie sitzen und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Ja, und anscheinend hat der Brunner bzw. der Rauchensteiner auch so viel Macht über die Zeitung, dass er einfach mal eine Gehaltskürzung androhen kann.
Also das gehört wahrscheinlich wirklich einfach ihm irgendwie, aber anscheinend weiß es keiner. Das klingt so schon illegal, das gefällt mir gut.
Ja, das klingt wirklich sehr illegal.
Schreiben Sie einen Chepe auf die Baumgartnerhöhe. Ist das der Felix Baumgartner?
Ist mir auch eingefallen. Vielleicht ist es der Felix Baumgartner, der aus der Stratosphäre gekupft ist.
Also schreiben Sie noch in die Stratosphäre.
Genau. Das ist großartiges Interview. Sie stellt innerhalb von 10 Sekunden 14 Fragen und jede ist noch suggestiver als die letzte.
Und das funktioniert aber so gut, weil wir wissen ja, was sie vorhat.
Mhm.
Wir wissen, die Journalisten wollen ihn unglaubwürdig machen. Und er geht hin und erzählt die Wahrheit. Und sie stellt die Fragen genau so, dass sie am Anfang schon suggeriert, hat das was mit Antisemitismus zu tun? Und danach die Verschwörungen und danach die Freimaurer und dann die Mafia. das alles sie reinbringt. Und dann sagt er aber die Masken mit der Merkel und er redet die Verschwörung an. Und damit hat sie es halt wirklich genauso gelegt, dass er wie ein Verschwörungstheoretiker wirkt. Das ist so organisch, das hat so gut funktioniert.
Und wenn sie die richtigen Stellen aus dem Video rausnimmt, dann schaut er einfach aus wie der übelste Lunatic, oder?
Ja, also selbst wenn sie sich rausnimmt und nur seine Antworten nimmt, fertig. Schaut aus wie Verrückte.
Niemand glaubt ihm mehr und er wird aus der grünen Partei geworfen.
Ja, und das ist auch schön, dann, wenn das dann komplett klar ist, dass er verloren hat in diesem Gespräch, wenn das auch als Machtkampf gesehen wird, dann kommt die Musik genau dann rein und sowas, was Verspieltes, Leichtes. Und es wird sofort klar, ja, das ist jetzt nicht mehr ernst zu nehmen. Der Typ hat verloren.
Ja, gescheitert an der Macht vom Rauchensteiner.
Alles kann er sich leisten. Wahnsinn.
Alles kann er sich leisten. Nur das mit der Leber wird schwierig.
Ja.
Es gibt verschiedene Ansätze, wie man zu so einer Leber kommt. Es wird irgendwie in den Raum gestellt, ja, man könnte so eine Leber da irgendwie erspielen vom Zeno oder man könnte eine Leber klonen und züchten und dann einsetzen.
Ja, das war eher eine witzige Szene, würde ich behaupten.
Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlich den einen Arzt finden, der Lebern züchten kann und außerdem Zwerghamster genauso gut operieren kann wie Menschen?
Na, Zwerghamster sind ja schwieriger nach diesem Arzt, aber es ist ja von Anfang an klar, dass das ein Blödsinn ist oder zumindest nicht hilfreich ist, weil er sagt, in den nächsten Jahren, also selbst wenn das könnte,
ist viel zu spät.
Dauert viel zu lang. Also das geht sich halt sowieso nicht aus.
Ja, die ganze Szene, wie wir da hinkommen, ist super lustig, oder? Der Zeno, der in seinem eigenen Haushalt kein einziges Wort mehr versteht, weil jetzt auf einmal alle Serbisch reden.
Na, ein einziges Wort versteht er.
Zeno, was ist mit mir?
Wie er einfach dasteht und in seinem eigenen Haus verloren ist. Das hat so richtig schöne, wenn es wieder um Macht geht, hat komplett die Macht in seinem Haus verloren, in seiner Familie, in seiner Heimat.
Und er versucht aber, dass man ihm im Gesicht nicht ansieht, dass er absolut verloren ist.
Ja, genau. Also er versucht, ein starker Bub zu sein, aber es ist halt irgendwie so klar, dass es für den nur bergab geht.
Ja, für den geht es wirklich nur bergab. Dabei wäre ja doch heute sein Glückstag, erfahren wir am Ende, wenn er nur woanders wäre.
Ja, der Glückstag. Da wirst du ihn nur anschauen, das merkst du mit dem Glückstag.
Das werde ich mal merken, ja. Also das ist ja dann
jeder, der die Serie kennt,
der Cliffhanger am Ende von dieser Episode, nicht? Dass jetzt wird Absinth ausgepackt und vielleicht haut er irgendwo anders hin ab, weil er konnte ja jede Bank ausräumen mit dem Glück, das er heute hat. Bin ich gespannt, was da noch rauskommt dabei.
Wird auf jeden Fall noch was rauskommen.
Eine andere Möglichkeit, eine Leber zu beschaffen, wäre eine in Afrika zu holen. Finde ich auch schwierig, nachdem sie sich ja selber als Gutmensch bezeichnet. Also,
Ja, aber sie erklärt uns ja vollkommen die Logik. Also sie erklärt uns vollkommen, denn ein einziger, der für die Rettung vieler stirbt. Das ist das Trolley-Problem. Das ist, man killt einen, um viele zu retten. Das ist genau die Logik. Und wenn sie dann das Geld vom Rauchensteiner kriegt und in Afrika Krankenhäuser bauen kann, dann wäre es das wert in ihren Augen.
Ja, der Rauchensteiner flirtet auch mit ihr.
Ja, sowieso. Das ist wieder was anderes.
Unangenehm. Entschuldigung, ja, das ist die Querverbindung in meinem Kopf da. Weil sie erklärt einem das nicht, aber er flirtet dann mit ihr und spielt den Esel. Finde ich irgendwie unangenehm. Hat mich rausgerissen aus dem Ganzen.
Ja, aber da geht es, glaube ich, wieder um die Macht, weil das sagen sie ja sogar, dass sie an die Macht angezogen ist. Und der kann halt machen, was er will. Dass da nichts Romantisches passieren wird, ist ja wurscht. Aber das ist zwischen den beiden, das ist ja dann ein Machtspiel, dieses Flirten.
Ja.
Also es gibt Leute, die sagen, dass ganze Beziehungen, der Sex, dass das alles auf Macht zurückzuführen ist, was ich nicht unterschreiben würde. Aber man hat schon Konversationen geführt mit Leuten, die das ernst meinen und sagen, na, das ist, da geht es nur um Macht in einer Beziehung und im Sex.
In jeder Beziehung? Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sex haben ja zwei miteinander normalerweise.
Ja, und einer hat Macht über den anderen. Und das ist das Einzige, was geil macht. Manche Leute finden es geil, submissiv zu sein und andere wollen die Dominanten sein. Und die Wörter haben wir sogar in unserem Sprachgebrauch jetzt drinnen, wenn man das irgendwie in der richtigen Kultur verwendet. Und damit, ja, er hat ja eh recht, aber diese Person hat es halt nur reduziert auf Macht. Und er sagt, nein, da ist keine Erotik, das ist so, Erotik kommt durch Macht. Da ist keine Liebe. Ja, Liebe ist auch ein Machtspiel, weil man kann den anderen dazu bringen, von mir abhängig zu sein, so ungefähr Macht. Es ist eine sehr krasse Sicht auf die Welt, kommt mir vor.
Ja, würde ich so nicht unterschreiben.
Aber der Rauchensteiner wahrscheinlich schon.
Ja, bei dem geht es nur um Macht. Und wenn nicht um Macht, dann um Geld. Und was ist Geld, wenn nicht Macht?
Ja, genau. Und damit ist es wahrscheinlich, also ist es vielleicht sogar ganz passend, das kurz dazu erwähnt zu haben. Allerdings, was mir da wahnsinnig aufgefallen ist, gerade in der Episode kommt es mir vor, als waren die alle irgendwie auf verrückten Drogen, wenn sie diese Serie machen. Nicht nur, wie die Liane die Straßenlaterne antanzt, sondern auch, wie das mit dem Esel ist, wie das theatralisch, wie sich die Kamera nicht bewegt. Das ist, ich sehe die Bühne praktisch. Mhm. Das Auto steht auf der leeren Bühne und er sitzt drinnen und beide schauen in die Richtung zur Bühne, die schauen sich selber gar nicht an. Das ist so theatralisch gemacht. Und dann geht's weiter, wenn dann der Jakob mit der Jana im Bett liegt Und die Handpuppe, die sie da, also wie sie mit der Hand da so komisch tut.
Ja, die geht viel zu lang, diese Handpuppe.
Und dann kommt Jakob, seine Freundin, die Kerstin wieder zurück, also was so Diana raushaut. Und dann sitzen sie beide am Bett und schauen auch ins Publikum wieder. Also das hat so viel klassisch Theaterelemente. Das hat im Braunschlag, ist mir das auch aufgefallen, aber sticht so komisch heraus aus der Serie, aus dieser Welt, aus der Immersion, in die wir sie da reinlassen. Die schauen wir jetzt da einen Film an. Und da kommt halt sowas, das nicht Filmsprache ist, sondern Theatersprache. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie das irgendwie zusammenspielt. Und ich weiß nicht, ob es immer funktioniert. Also du hast gesagt, die jetzt rausgerissen.
Ja, zumindest die Szene im Auto schon. Das mit der Handpuppe, das habe ich dann schon wieder lustig gefunden. Also bei der Handpuppe habe ich vor allem lustig gefunden, dass man in Zweisamkeit irgendwie so rumblödelt, ist ja das eine, das kann man ja machen. Aber wenn dann wer Dritter dazukommt und dann da wutschnaubend herinsteht und das dann weiter durchziehen mit der Handpuppe, und plötzlich redet die Handpuppe nicht mit dem Liebhaber/Bruder, sondern mit der jetzigen Freundin vom Bruder.
Weil Diana ist komisch, ne?
Diana ist komisch, sie bricht da in der Folge nur mit die vierte Wand am Ende. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Sie schaut uns direkt an.
Aber das tun sie öfter in der Serie. Das Schauen selber hat ja noch nicht so viel, finde ich. Dass beide in die Kamera schauen, das ist dieser Blick ins Publikum vom Theater. Aber was mir, wenn es schon ums Schauen geht, was mir dann schon wieder gefällt, mein erster Gedanke ist dann immer, na gut, die machen halt dann einfach, weißt du, in Österreich ist der großes Theater und wir machen das via Bühnenproduktion, aber filmen es halt. Mhm. Das klingt, als wäre kein Gedanke dahinter. Aber es ist vollkommen absichtlich, diese Handpuppe, weil Diana dann ihre Haare vorm Gesicht hat, während ihr Kopf nach unten schaut. Das heißt, ihr Gesicht ist weg. Mhm. Und die einzige Emotion, die man sieht, die Reaktionen, sind dann alle in der Handpuppe. Also es ist wirklich wie ein Puppenspiel gemacht, dass man sie nicht mehr sieht und nur durch die Hand Emotionen zeigt und die Stimme. Und das ist halt dann wieder sauwitzig gemacht. Das ist wie so ein Kunstfilm eigentlich. Abgesehen davon, wie witzig das mit dem Medium spielt, kommt nur ein kleiner Scherz davor, oder nicht ein Scherz, sondern eine semantische Beschreibung, der Unterschied zwischen Ficken und mit wem schlafen.
Das sind die Gefühle.
Genau, und es kommt ja nachher dann sogar noch mal vor, weil sie dann mit ihrem Boy-Toy nicht schlaft.
Ja, nein, mit dem wird maximal gefickt.
Ja, und so ungern ich diesen Menschen natürlich auch habe, wir lernen auch was über ihn.
Der ist vielleicht bei der Polizei.
Ja, der ist verkabelt.
Und bespitzelt die Familie Rauchensteiner. Und probiert bei der Dinnerparty vom Zeno rauszufinden, was denn die Familie Rauchensteiner nicht alles Dreck am Stecken hat.
Ja, aber dabei hat er noch kein Glück.
Ja, aber damit ist er halt auch der denkbar schlechteste Mensch, den Diana in das Familienmuseum verschleppen konnte, weil dort sind bestimmt die ganzen Leichen vergraben, die die Familie Rauchensteiner so hat.
Ja, reden wir über das Museum, oder?
Reden wir über das Museum. Gruseliger Ort. Fangt mit der Musik an. Die Musik ist ganz besonders, wenn man da reingeht. Das ist so ein bisschen Rückwärtsmusik zum Teil, also rückwärts abgespielte Instrumente, kommt mir vor. Mhm. Bis wir dann die Handschuhe sehen und plötzlich ist Stille und wir hören nur noch die Geräusche, wie die Handschuhe anzogen werden.
Ja, die Handschuhe, wenn es um Lederhaut geht, das kommt dann beim Gespräch über die Handschuhe dann auch vor. Ist es Leder? Nein, ist es Haut? Haut ist Leder. Für mich ist relativ klar, was gemeint ist, aber sie sagen es uns nicht explizit, oder?
Nein, sie sagen uns nicht explizit, aber das werden definitiv Menschenhaut-Handschuhe sein.
Ja.
Wir werden sicher noch lernen, von wem und warum die da im Familienmuseum liegen, aber sehr intriguing. Aber wie gesagt, damit ist der Polizisten-Toyboy der denkbar schlechteste Mensch, den man dort hinschleppen könnte.
Ja, und der Jakob weiß das zwar nicht, aber weiß trotzdem, dass das nur für die Familie ist, weil aber sie gehen ja dann wieder. Also sobald der Jakob das Diana sagt, dann zückt sie es ein und dann gehen sie
Vorher, ich habe nur nicht ganz verstanden, was war der Punkt von Diana? Warum wollte sie dorthin plötzlich von dieser Dinnerparty? Und was war der Punkt, dass sie das herzeigt?
Ja, und vor allem, warum nennt man dann die ganze Episode danach?
Genau.
Weil es ist ja wirklich nur so ein kleiner Exkurs. Dann schauen wir da halt geschwind einmal rüber. Ist das nur, um zu zeigen, wie makaber die ganze Familie ist? Ich glaube, das wissen wir schon. Ist es zu zeigen, wie arg Diana ist? Ja, glaube ich, kommt mir auch schon vor, wenn ich die Handpuppe sehe. Also ich bin mir auch nicht genau sicher, ob da was Tieferes dahinter steckt oder ob es wirklich ist. Es ist ein obszöner Scherz.
Na, ich bin gespannt, ob das nochmal aufgegriffen wird. Ich glaube ja schon. Also dafür, dass es so ein Einmal- und dann Weg-Ding ist, haben sie es zu groß aufgeblasen, finde ich.
Ja, es wirkt auch irgendwie wichtig, ja. Da hast recht. Ich würde nur gerne über ein Ding reden oder zwei Dinge eigentlich, bevor wir zur Party kommen, die uns da bevorsteht. Das eine Ding ist, dass ein zweiter neuer Charakter auch eingeführt worden ist. Und das ist die Teufelsfrau aus Braunschlag.
Das stimmt.
Das ist die Tochter von der Schwester Vom Rauchensteiner.
Ja, sie sind alle da als Braunschlag.
Ja, sie heißt, Katzenberg?
Genau, weil sie haben nichts mit der Rauchensteiner-Familie zu tun und sie sitzen tatsächlich in Israel.
Also hast du schon recht gehabt?
Ich habe recht gehabt, ja. Und sie würden sich freuen, wenn beim Rauchensteiner im Hintergrund ernsthaft geschossen wurde und nicht nur zum Spaß.
Ja, irgendwie nett, aber auch wirkt nicht wichtig genug, abgesehen davon, dass die ihren Teil einklagen wollen. Der Rest ist Ausschmückung, aber weiß nicht, so... Die Teilanklagen ist nur so nur mehr auf der Last vom Rauchenstein. Okay, es kann nur mehr passieren.
Naja, aber die hat ja, also die Tochter von der Schwester vom Rauchensteiner, die hat jetzt da noch nicht wirklich was zu tun gehabt. Also vielleicht kommt da noch was.
Vielleicht kommt noch was, das stimmt.
Die war ja bisher nur Beisitzerin, sagen wir mal.
Ja, also die hat genau zwei Sätze oder so gesagt, glaube ich.
Ja.
Also genau das mit dem Nachnamen. Okay, nur dass wir das erwähnt haben, vielleicht kommt das ja nochmal. Und dann das schierste Auto der Welt. Da gibt es eine richtige und alle anderen Antworten sind falsch. Wenn ich frage, was ist das schierste Auto der Welt, dann ist die Antwort der Fiat Multipla.
Das verstehe ich nicht.
Der Fiat Multipla ist ein Familienauto mit diesem geilen Schwulst unter der Windschutzscheibe.
Ah, ja, 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 das ist der mit dem, ja, mit diesem Geschwür.
Das schierste Auto. In der Serie ist es kein Fiat, also sie haben einfach ein generisches Autologo draufgelegt statt ein Fiat-Logo. Aber es ist eindeutig klar, dass der Hunde-Alpha-Mensch das schierste Auto der Welt fährt. Und das ist für mich fast schon irgendwie Charakterbeschreibung. Das macht ihn auch aus ein bisschen.
Der Ferry, ja. Siehst, ist mir gar nicht so aufgefallen. War so zwischendrin Szene.
Ja, ja, es war auch nicht so wichtig. Also sie haben das Auto geschnitten und sind ausgestiegen und gesagt, ja passt, machen wir, gehen wir zum Tierarzt. Aber ich konnte nicht umweg, das Auto auch als solches wahrzunehmen, weil es ist wirklich schier.
Das stimmt. Naja, dann bleibt in Wirklichkeit nur noch das letzte Viertel von dieser Episode und die wird eingenommen von der Dinnerparty.
Ja.
Ich habe tatsächlich, vielleicht habe ich es versäumt, vielleicht kannst das du mir erklären, warum feiern wir eine Dinnerparty?
Nein, das weiß ich auch nicht.
Also ich habe mir ehrlich gedacht, vielleicht habe ich einfach nur irgendwo kurz weggefaced oder so und bin noch einmal zurück. Ich habe es nicht rausgefunden.
Ja, zu seinen Ehren?
Ja, aber...
Mehr wissen wir nicht.
Mehr wissen wir nicht.
Aber jeder hat seine Freunde mitgebracht und seine Partner.
Ja, es sind wieder alle da.
Ja, jetzt nachdem der Herwig auch seine Freundin einladen hat, die Barbara, ist es irgendwie, okay, jetzt hat wirklich jeder seinen Partner dabei. Und ganz so grundsätzlich, ich habe vorher davon gesprochen, wie theatralisch und wie theatermäßig diese ganze Serie bis jetzt, also wie die so durchdrungen ist von dieser Theatralik. Und dann kommen wir mal zu der Szene und es ist so Film, es ist so klar gemacht, dass das Film ist und wie es mit dem Medium spielt, dass mir das so gut gefällt.
Ist cool, oder? Ja. Also wir fangen da an, die zwei gehen da aus der Tür raus, oder? Die Liane und der Rolf Rauchensteiner. Und es ist einmal ein sehr langer One-Shot.
Mhm.
Und das gefällt mir immer, also wenn das gut gemacht ist.
Aber es ist nicht nur ein One-Shot, weil das ist schon schwierig, sondern es ist ein One-Shot, in dem sich die Kamera konstant im Kreis dreht. Es wird mittanzen in dieser Party. Es wird irgendwie
genau. Ein
Charakter sein, der sich um das Gespräch, das uns gerade halt wichtig ist, mitdreht. Also es geht sich von einer Bewegung, folgt dem nächsten und der nächste führt ins nächste Gespräch. Dann bleiben wir da kurz, während sich die Kamera weiterdreht und einen neuen in den Blick bringt und gehen wir dem nach. Also das ist wirklich durchchoreografiert. Geil.
Das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn sowas funktioniert. Also vor allem, wenn es nicht nur um einen Charakter geht, sondern eben, wie du sagst, dass man mehreren Charakteren folgt und sie das so weitergeben, nicht?
Ja. Und trotzdem eine kohärente Geschichte irgendwie rauskommt. Also es ist nicht so, als bin ich jetzt verwirrt, na, warum redet jetzt der über das? Und es macht alles irgendwie Sinn, wir kriegen von jedem genau genug, dass wir uns auskennen, dass der Jakob mit Xeno redet und dass der Jakob nichts von Xeno hält. Das wissen wir, aber es passt so gut in diese Szene rein, weil es in drei Sätzen geklärt ist und dann geht's weiter.
Mhm.
Und der Xeno versucht, das Getränk irgendwie zu finden, aber jeder nimmt es ihm weg. Da passieren sogar Sachen, die irgendwie witzig und charmant sind. Und es ist nicht nur einfach durchchoreografiert, sondern es hat irgendwie beide Zwecke. Und das finde ich geil. Und das Tüpfelchen auf dem Ganzen ist dann für mich, wann dann die Barbara den Rauchensteiner endlich trifft, oder nein, kurz davor, bevor der Rauchensteiner gesagt kriegt, dass sein Leber jetzt alt ist und nichts ist, stehen die drei an dem Tisch und die Kamera dreht sich die ganze Zeit auch, aber jetzt wird geschnitten. Jetzt dreht sie die Kamera um ein Viertel um den Tisch und dann wird geschnitten und das auf der anderen Seite vom Tisch. Und jetzt haben wir dieses Gefühl vom Rauchensteiner, der besoffen ist, mit dem Filmriss drinnen. Die Kamera dreht sich immer nur weiter. Jetzt ist die Kamera besoffen und es fühlt sich so an, als wäre es besoffen, während diese da weiter dreht. Und das ist irgendwie so ein geiler Effekt. Oh, wirklich gut gefallen.
Ja, ist richtig cool. Und der Karliczek wird fast verbrüdert mit dem Rolf, aber er hat ihm das Du-Wort ja nur zum Spaß angeboten.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, ein reichen Mensch-Witz, den ich nicht verstehe.
Ja, ich auch nicht.
Hast du schon mal wem zum Spaß das Du-Wort angeboten?
Ich habe noch nie wem das Du-Wort angeboten. Mir wurde ein Du angeboten, aber ich habe das noch nie gemacht.
Ja, schau, wir sind definitiv nicht in der oberen Schicht anscheinend.
Nein, wir leben in der Globenwelt. Dann nächstes Ding, auch wieder so, also ich weiß nicht, die Liane hat so viel problematische Sachen zu sagen, es ist super. Aber dann sitzen die da auf der Couch und die Kamera geht die Couch entlang. Und sie redet mit zwei Schwarzen, also einem Pärchen. Und sie sagt, ja, reich wird man heutzutage nur noch, wenn man Geld hat. Das muss man sich erst mal leisten können. Deswegen wird in Afrika nie Geld sein. Und das dann stoßt sie an mit denen. Das ist irgendwie so, was?
Aber auf der Party passieren generell Dinge. Also gut gefallen hat mir die eine, die, das ist nur so ein kurzer Throwaway-Gag, die irgendwie sagt, ihr Mann schenkt ihr jeden Geburtstag einen Schönheitschirurgen, der ihr sagt, dass er nichts für sie tun kann. Und das andere, wo man so ist, so, was passiert eigentlich? Der Mensch, der sich seine Hand amputieren lassen will und das als Kunstwerk verkaufen will.
Ja.
Und die Frau vom Zeno sagt dann so, ja, und was würde es jetzt kosten, wenn du dir die andere Hand auch noch... Also, ja. Was sind das für Gespräche?
Ja, super.
Das ist doch nur ein Fiebertraum.
Ja. Bist du ein Mensch, der existiert, oder bist du einer, der koexistiert? Und was the fuck ist der Unterschied?
Ja, also so philosophisch.
Weil wenn beide Menschen existieren, dann koexistieren sie automatisch. Das eine schließt das andere ein und damit ist es so, also es klingt so gescheit, aber ich glaube, es heißt einfach gar nichts.
Ja, dagegen ist der Zeno, der über Arschlöcher, die andere Arschlöcher mit Arschlöchern zeugen und dann gibt es irgendwann nur noch Arschlöcher, ja richtig weise und tiefenphilosophisch, oder?
Aber die wiederum machen auch wieder Arschlöcher. Und dann macht das zu viel und dann auf einmal ist es nichts mehr wert, weil er halt einfach in einer Schleife drinnen steckt. Also man merkt, wie besoffen er ist. Aber ja, also das sind Gespräche, die sind... Aber gleichzeitig lernen wir ein bisschen was, weil der Zeno, wenn wir schon von ihm reden, der droht seinem Vater mit dem Anwalt. Oh, warte, Entschuldigung. Seinem vielleicht Vater mit Anwalt.
Ja, das ist eine wilde Beleidigung, oder? Ich habe mit deiner Mutter da nie darüber geredet, aber ich möchte einen Vaterschaftstest. Jetzt ist die Mama schon lang tot.
Ja.
Er hat den Buben offensichtlich aufgezogen, bis er, was wird der sein, 40?
Ja, mindestens,
ungefähr.
Ja.
Und jetzt wäre ein Vaterschaftstest, weil dann kriegt er ihn vielleicht aus dem Testament raus. Finde ich hart.
Und es ist einfach in zwei Sätzen und bam, und dann geht's aber weiter. Und
der erste Satz ist ja da cool, nicht? Vergiss nicht, dein Anwalt ist auch mein Anwalt, ja, genau. Egal welchen Anwalt du hast, nicht? Weil ich habe das Geld, du nicht.
Ja, ja, und dann, wenn wir im Xeno bleiben, der erzählt dann dem Arzt in seiner Art, dass er es weiß, in gewisser Weise. Das macht den Arzt ein bisschen fertig, aber ja.
Da geht es um die guten Menschen, die Verbrecher und die Ärzte, die, wenn man Arschloch ruft, sich umdrehen. Und dass Ärzte und Verbrecher eh dasselbe sind. Also.
Ja, wir lernen. Und dann, und da brauche ich da Hilfe, dann stellt endlich die Barbara Brunner, wird vorgestellt dem Rauchensteiner und sie hält ihm die Hand hin und der Rauchensteiner nimmt die Hand und küsst die Hand und sagt willkommen und entschuldigt sich und geht weg. Und dann haben wir die Szene, die Einstellung, wo die Barbara nur irgendwie so in die Ferne guckt und das komisch findet, dass er nur willkommen gesagt hat. Willkommen zu was?
Ich weiß nicht, wenn man auf einer Dinnerparty ist und da sagt, wer willkommen, dann meint er wahrscheinlich willkommen auf meiner Dinnerparty, aber...
Ja, und das wäre logisch, aber warum geht der Schalko out of his way, um uns zu sagen, sie findet es eigenartig? Weil dass sie es eigenartig findet und dass sie darüber reden für 10 Sekunden... Das passiert ja nicht umsonst.
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Das ist mir auch aufgefallen. Vielleicht, weil in ihrem Kopf der Rauchensteiner so ein Unsympath ist, was er immer da die Hintergrundgeschichte mit dem Brunners ist. Also da scheint es ja irgendwas zu geben. Warum sollte der nicht irgendwen willkommen heißen? Aber ich habe keine Ahnung. Also ich bin ganz gespannt.
Ja, ich habe versucht, irgendwie drüber nachzudenken. Willkommen, was der zwei Wörter? Irgendwer willkommen? Na, keine Ahnung. Also ich habe auch nicht rausgefunden, wie das explizit Sinn macht. Aber ich glaube, wir müssen das irgendwie im Hinterkopf behalten.
Ja, wie gesagt, vielleicht ist es einfach, dass sie nicht von dem das Bild gehabt hat, dass der irgendwie Gastgeber sein kann, weil der so böse ist anscheinend. Aber wir wissen ja nicht, warum. Also, wir wissen schon, was den böse macht, aber wir wissen nicht, was dem Brunner, seinem Vater und damit der Barbara und dem Herwig Brunner gegenüber böse macht.
Aber ich glaube, also das müssen wir uns einfach merken, weil wenn es sonst so erwähnt wird und uns zum Fragen bringt, dann wird es wohl hoffentlich nur irgendwann wieder vorkommen.
Ja. Hoffentlich. Aber da haben wir jetzt ja ein paar Punkte gefunden, die hoffentlich noch einmal vorkommen.
Und dann, das haben wir eh schon erwähnt, dann hat er gesehen, er soll ein Glücksspiel machen, trinkt Absinth und dann kriegt der Rauchensteiner Klick Tabletten am Ende.
Genau, Chekhovs Schmerzmittel kommen zum Einsatz. Und wir wissen jetzt nicht, nimmt er sie nicht. Ist der Anfang der nächsten Episode, dass der Rauchensteiner jetzt tot ist.
Also er war ja jetzt schon ein bisschen fertig. Trinken mit kaputter Leber ist natürlich doppelt problematisch. Bei doppelter Hepatitis ist es dann viermal problematisch wahrscheinlich.
Problematisch zum Quadrat.
Ja. Ob er es nimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber es sind viele Tabletten und ja, zur Sicherheit nimmt man halt ein paar mehr. Und die Musik sagt uns, das ist schon eher was Trauriges, Tragisches, weil es ist ein einsames Klavier, das da mit Hall in diesem Gang einfach ein paar Tasten klimpert, die Oktave rauf und runter. Fühlt sich nicht gut an, also Spannung.
Vielleicht war es das für den Rauchensteiner, aber dann ist auch egal, dass die Leber 105 ist.
Ja, naja, Cliffhanger.
Ja, wir sind gespannt.
Ja, wie ein Flitzebogen sind wir gespannt. Hat es dir gefallen?
Mir hat es gefallen. Ich glaube, nicht so gut wie die letzte Episode. Die letzte Episode hat mir diese B-Plotline mit den Brunners da so mitgenommen. Wir erinnern uns. Aber insgesamt, es tun sich Dinge. Es geht nach wie vor wahnsinnig schnell vorwärts. Ich habe es unterhaltsam gefunden, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen, dass man Lebern anscheinend bekommen kann.
Aber bis jetzt hat noch keine funktioniert. Das sind alles nur theoretische, aber...
Ja, vielleicht braucht es das jetzt auch gar nicht mehr. Also vielleicht ist das ja einfach auch schon wieder vorbei. Vielleicht haben wir uns nur darüber unterhalten, wie man Leber kriegt. Aber wenn da Rauchensteiner tot ist, braucht es auch gar nicht mehr.
Stimmt. Aber witzig, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, Mord ist da nie eine Option.
Nein.
Suchen wir uns einen Sandler und nehmen uns ein Leber? Nein, das wird nicht erwähnt. Und das ist irgendwie...
Naja, außer in Afrika.
Ja genau, aber das ist dann wieder, okay, aber Afrika können wir philosophisch wegargumentieren, indem wir sagen, dann geht das Geld aber auch nach Afrika.
Ja.
Also das haben sie schon absichtlich so gemacht, wenn Mord, dann for the greater good und nicht für persönliche Errungenschaften.
Mhm.
Also finde ich ganz, ganz spannend. Ein letztes Wort würde ich nur gerne erwähnen oder einen letzten Satz, nämlich eine Referenz an Braunschlag. Komisch, wir reden über was mit Braunschlag zu tun hat. Jetzt kommt die Welt zu euch, ihr Wappler, sagt ein Brunner, sein Vorgänger, zum Bürgermeister. Und das kommt in Braunschlag auch vor. Jetzt kommt die Welt nach Braunschlag.
Die Welt kommt nach Braunschlag, die Welt kommt auch zu den oberen 10.000.
Ja, also hat nicht einen großen Einfluss, aber bringt mich zum Schmunzeln.
In Wirklichkeit ist die Welt der Big Bad.
Ja, genau, die Welt ist böse.
Die holt uns alle ein. Naja. Und dann hätte ich gesagt, wir sind gespannt auf die nächste Episode.
Ich hätte dir zugestimmt, aber stattdessen sage ich auf Wiederhören.
Bis bald.